herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hallo, 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 ihr wunderschönen Menschen. Hier sind Mike und Verena mit der allerersten Spezialfolge zum Buddy Read von One Piece für euch.
Hallo.
Wir haben es im Podcast versprochen. Wir lesen mit euch zusammen den ersten Schuber von One Piece, also Band 1 bis 12. Ich als Neuling in der One Piece Welt und Verena als Expertin. Du hast ja gerade erst bis fast auf den aktuellen Stand gelesen. Für dich ist es ein Reread. Welcher Stand bist du gerade?
Band 105.
Nein, ernsthaft?
Aber ich habe 105 noch nicht komplett gelesen. Ich habe gelesen, bis der letzte Arc beendet war. Und dann ist auch ganz deutlich ersichtlich, dass der Arc jetzt zu Ende ist. Und bevor der neue anfängt, habe ich gedacht, komm, liest du doch erstmal Band 1 nochmal, weil es so schön ist.
Ach, witzig. Ist 105 nicht sogar der komplett aktuelle Stand?
Ja, genau.
Ach, das ist
mir
ja...
Mir fehlen 6 Chapter oder sowas.
Yes! Also, Buddy Reads allgemein sind super, um noch mehr in die Geschichte einzutauchen. Das mit anderen zusammen lesen, die Sachen zu hypen und dann Nerd-Talk dazu zu führen, das macht so viel mehr Spaß, als eine Geschichte einfach nur für sich alleine zu lesen. Und das Coole ist, fand ich zumindest immer, dass man durch so Buddy Reads ganz oft viele Details und auch Zusammenhänge viel besser versteht. Verena, ich sag nur Angel Sanctuary. Das habe ich so oft, und ich glaube, du auch, angefangen zu lesen. Ich fand es immer richtig kacke, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und als wir beide dann zusammen das Buddy Read zu Angel Sanctuary gemacht haben, hat es erst Klick gemacht, und seitdem liebe ich die Serie.
Weil man muss dann mitschreiben, aber man hat eine besondere Motivation, wenn man weiß, dass man mit jemandem drüber reden will. Und dann hat man so den Anspruch an sich, okay, ich will die Namen wissen, ich will die Beziehung zwischen den Charakteren richtig wiedergeben können. Also normalerweise bin ich halt nicht so der Typ, der sich so ein Lesetagebuch oder sowas schreibt. Aber für Buddy Reads mache ich das dann tatsächlich.
Das Gute ist, ihr müsst das überhaupt nicht machen. Ihr könnt einfach die Bände lesen und uns dann bei unserem Gebrabbel zuhören. Wir bereiten das alle für euch auf. Aber wir sind ja gerade bei One Piece und nicht bei Angel Sanctuary. Und in jeder Folge von diesem Podcast fassen wir den Inhalt des Bandes nochmal kurz für euch zusammen, sprechen dann ganz detailliert über die Geschichte, was passiert ist, analysieren alles und so weiter. Und das hier ist die Folge zum ersten Band. Die könnt ihr komplett kostenlos, wie alle anderen Otaku-Folgen auch, einfach über eure Podcast-App hören, was ihr ja gerade auch anscheinend tut. Und wenn ihr die restlichen Folgen hören wollt, dann geht das auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Es sind auch jetzt tatsächlich schon alle Folgen online. Heißt, wir spannen euch überhaupt nicht auf die Folter und ihr müsst dann immer warten oder so, bis eine neue Folge rauskommt. Ihr könnt das in eurem komplett eigenen Tempo lesen und dann immer die passende Folge zum Band hören, den ihr eben gerade gelesen habt. Und ihr wisst ja, wir verdienen mit Otaku keinen Cent Geld durch Kooperationen, machen wir einfach nicht, weil uns das unfassbar wichtig ist, dass wir immer zu allem unsere ehrliche Meinung sagen können, ohne Angst haben zu müssen, dass uns ein Kooperationspartner oder so flöten geht. Aber diesen Podcast hier zu produzieren, ist wirklich unfassbar viel Arbeit, vor allem bei unserem Qualitätsanspruch. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Buddy Reads exklusiv auf Patreon anzubieten. Der Podcast an sich bleibt natürlich kostenlos, aber durch Patreon unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass wir diesen Podcast noch möglichst lange weitermachen können. Und wenn genug Leute Lust haben, dann können wir mit Sicherheit auch noch ein paar mehr Buddy Reads starten. Und ihr habt auch die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modellen. Entweder schließt ihr ein Patreon-Abo für 10 Euro ab, dann habt ihr Zugriff auf alle Buddy Reads, die wir jemals produziert haben, was aktuell natürlich nur One Piece ist, aber es kommen bestimmt noch mehr. Oder ihr könnt euch einzelne Buddy Reads kaufen für den gleichen Preis wie das Abo. Dann könnt ihr euch einfach da gezielt aussuchen, was ihr haben wollt und habt kein Abo, auch wenn ihr das natürlich sowieso jederzeit kündigen könnt. Und übrigens freuen wir uns natürlich auch riesig, wenn ihr uns einfach so unterstützen wollt, auch wenn ihr keinen Bock auf ein Buddy Read oder einfach nicht auf das Buddy Read zu One Piece oder so habt und einfach sagt, ich finde Otaku richtig, richtig toll und ihr wollt das supporten, dann vielen, vielen Dank, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Der Link ist auf jeden Fall in den Shownotes. Yes, dann lass uns starten, Verena. Bevor wir in den ersten Band eintauchen, interessiert mich aber erstmal, ohne direkt in die Geschichte zu gehen, wie war es jetzt für dich, jetzt nochmal, wo du gerade auf den aktuellen Stand gelesen hast, nochmal von Anfang an in diese Geschichte einzutauchen?
Toll. Also es macht einfach mega viel Spaß, es nochmal von vorne zu lesen, weil halt so Also ich bin gerade richtig, richtig crazy, weil ich einfach auch total viel One Piece Content konsumiere. Und ich habe mir jetzt die letzte Zeit, ich habe mir bestimmt 30 Stunden One Piece Content allein zu den ersten 4 Arcs angehört, ne? So jedes Mal, wenn ich was zu tun habe und dann so, ach ja, und dann, ach, gut, dass ich so schon so weit bin, weil die haben direkt, also die wollten eigentlich nur über East Blue reden, aber die haben komplett bis Wano Kuni halt alles gespoilert. Ich dachte so, Gott, Gott, gut, dass ich so weit bin und dass sie mich nicht gespoilert haben. Aber ich bin gerade so richtig drin, immer so, dass ich auch im Kopf immer so ein bisschen so durchgehe, okay, weiß ich, ah, ich weiß doch, wer das ist. Oder wenn ich dann so, wenn dann so Charaktervotings im Band sind, dann immer so, kenne ich, kann ich auch zuordnen, weil dann sind immer so, weiß nicht, 150 Charaktere oder so. Und dann, dass ich auch noch weiß, wer das alles ist und wo die hingehören und ob die noch relevant sind. Und ja, ich bin gerade richtig drin und deswegen habe ich auch voll Spaß nochmal, jetzt allein schon mit dem Zeichenstil und sowas nochmal, ah, so sah Band 1 aus, weil man so ein bisschen das aus den Augen verliert, weil ja der Zeichenstil sich so leicht entwickelt halt natürlich, ne, und
vor allem war das ja jetzt richtig krass für dich, weil wenn du der Geschichte immer folgst, von 1 bis 105 dann jetzt eben, dann hast du ja so eine langsame Entwicklung vom Zeichenstil, aber jetzt dieser Rückwärtsschritt von Band 105, diesem ganz krass veränderten Zeichenstil wieder zu Band 1, das war ja jetzt wirklich ein richtig krasser Break für dich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin glücklich und ich bin gerade richtig im One-Piece-Fieber und das kann auch ruhig noch ein paar Monate so gehen.
Und was mich total interessiert, hattest du jetzt, als du Band 1 gelesen hast, irgendwelche Momente, dass du gedacht hast, ach ja, krass, daran könnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass das nochmal so was wieder in dir hochgeholt hat?
Tatsächlich war die Reihenfolge der Events, weil ich habe auch den Anime angefangen, ich habe ja die Realserie mal geguckt. Und es sind immer überall Unterschiede. Also das Pacing ist so ein bisschen anders, wann, wie was eingebaut wird. Alleine hier, dass Ruffy seine Narbe halt unterm Auge kriegt und sowas. Und da hoffe ich, dass ich jetzt nicht durcheinander komme mit dem Moment. Wie war das nochmal? War das im Anime? War das im Manga? Weil das ja jetzt auch, ich glaube, den Anime, die ersten Folgen habe ich vor 3 Tagen oder so geguckt. Dass ich da nicht durcheinander komme. Das war so das Interessanteste, dass die leichten Unterschiede in der Reihenfolge der Events.
Bei mir war das ja auch so. Ich habe vor kurzem, als sie rauskam, ja die One Piece Realverfilmung gesehen und fand die ja auch richtig gut. Und ich hatte ja schon mal in One Piece reingelesen. Ich kann nicht mehr hundertprozentig sagen, ehrlicherweise, wie weit. Aber ich konnte mich wirklich gar nicht mehr richtig an die Sachen erinnern. Für mich war das jetzt wirklich, als würde ich es nochmal neu lesen. Ich konnte mich halt durch die Realverfilmung, kannte ich einige Punkte jetzt schon, aber es war wirklich diese Serie nochmal komplett neu erfahren. Und ich sage es dir, deswegen liebe ich Buddy Read so sehr. Es hat mir so viel Spaß gemacht und man ist einfach mit einer anderen Konzentration dabei. Ich habe dieses Mal nicht einfach nur, wie ich das ja gerne mal mache, einfach so ein bisschen locker flockig überblättert. Ich habe mir nebenher Notizen geschrieben, damit wir jetzt richtig gut deep in die Materie eintauchen können. Und ich habe so viele Zusammenhänge jetzt erstmal richtig verstanden. Wahrscheinlich auch ein bisschen dank der Realverfilmung, weil da hat es ganz oft schon bei mir Klick gemacht für Sachen, die ich beim ersten Mal One Piece lesen nicht so richtig verstanden habe. Und damals hat es mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Aber Verena, ich sag dir, ich hatte so viel Spaß jetzt bei diesem ersten Band. Es war so geil, den zu lesen. Vor allem, weil auch alles so unfassbar schnell passiert. Der erste Band, da gehen wir jetzt auch so durch, ist ja eigentlich, kann man in so 5 Abschnitte unterteilen, die alle ganz individuell sind und so viel wird aufgemacht, es werden so unfassbar viele Charaktere eingeführt. Alles fängt ja mit dem ersten, wer hätte das gedacht, alles fängt mit dem ersten Kapitel an. Hohoho. Ich finde den Einstieg von One Piece wirklich unfassbar gut, richtig, richtig geil. Alleine die erste Seite, das ist ja auch dieses typische Opening aus dem Anime von One Piece, wo ja dann erzählt wird hier, wie Gold Roger dann hingerichtet wurde und dieses große Zeitalter der Piraten ausgelöst hat und so. Und dann hier sagt, dass sie den Schatz suchen sollen und er hat den größten Schatz der Welt versteckt und so. Oh mein Gott, ich habe richtig Gänsehaut beim Lesen gehabt. Ich finde das so einen epischen Einstieg in die Geschichte. Du hast von der ersten Seite, hast du richtig Bock, das zu lesen. So ging es mir zumindest.
Ja, so ging es mir auch. Und jetzt in Kombination mit dem Anime natürlich, weil dann ist ja dieses Opening VR, heißt es, glaube ich. Und dann diese Szene mit Gold Rogers Hinrichtung. Und ich habe, was ich immer richtig krass fand, was ich nie verstanden habe, es war für mich mal so voll ein richtiger Plothole, wie hat es die Marine geschafft, den Piratenkönig festzunehmen und hinzurichten? Ich habe es nicht verstanden. Wie schaffen die es? Weil es ist ja, wenn man so ein bisschen kennenlernt, wie stark halt Piraten sind Wie hat es die Marine geschafft, ihn kennenzulernen? Das habe ich mich so lange gefragt. Das ist ein unendlich langes Rätsel für mich.
Und das klingt so, als würde man hinterher in den späteren Bänden darüber aufgeklärt werden, Fragezeichen.
Ja, man kriegt es am Ende heraus, wie die Marine es geschafft hat, Roger gefangen zu nehmen und hinzurichten. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Also kommen wir jetzt in den späteren Bänden halt vielleicht mal dazu.
Aber du musst mir eine Sache verraten, Verena. Und zwar, das hast du mir in Otaku in einer Podcast-Folge mal erzählt, dieses D von Gold Roger und Monkey D Ruffy und sowas. Da bin ich jetzt total angefixt worden, weil das ist mir beim ersten Mal lesen nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du das angesprochen hattest, bin ich direkt beim Lesen darüber jetzt schon gestolpert und ich habe nicht verstanden, weil Gold Roger kommt zweimal im ersten Band von One Piece vor und zweimal unterschiedlich. Auf der allerersten Seite steht Goal D. Roger und hinterher steht Gold Roger. Was ist denn jetzt richtig? Hat das einen Sinn, dass das so unterschiedlich geschrieben wird? Was steckt dahinter?
Welche Auflage hast du?
29. Auflage. Okay.
Ich habe eine der ersten Auflagen, wo es noch 5 € gekostet hat. Bei mir steht tatsächlich Gold Roger zusammengeschrieben. Auflage war es nämlich noch gar nicht relevant. Weil, ja, was ist, meine Auflage ist hier von, glaube, 2003. Und 2003 war es halt noch nicht ersichtlich, dass das D relevant ist. Und da haben sie Gold Roger noch mit D an dem L dran geschrieben. Das wurde erst im Nachhinein geändert. Also, weil es halt auch erst.
Aber dann auch nicht durchgehend. Weil hinten im Band steht bei mir auch Gold Roger schon durchgeschrieben.
Dann haben sie es vergessen zu ändern, wahrscheinlich. Weil, also in meinem Band ist es immer zusammengeschrieben und das D ist bei Gold Roger nicht hervorgehoben. Komplett, wenn er vom Namen erwähnt wird.
Ich fand übrigens auch noch witzig, wie gesagt, ich habe die 29. Auflage und ich habe noch einen Rechtschreibfehler entdeckt und zwar auf Seite 148, da steht Soldaten anstatt Soldaten und also ist jetzt random und sehr picky von mir, aber ich habe gedacht, mein Gott, wenn ein Manga in der 29. Auflage ist, dann sollte man doch denken, dass mal alle Rechtschreibfehler irgendwann beseitigt sind, oder?
Ach, da steht auch, diesen Soldaten, ja doch, ich habe ihn gefunden, steht bei mir auch noch drin. Also immer schon, meine ich.
Ja, habe ich gedacht, okay, das ist auch nach all der Zeit noch nicht ausgemerzt worden. Also Carlsen, wenn ihr das hier zufällig hört, guckt doch mal das in der aktuellsten Auflage. Vielleicht ist es schon weiter oder vielleicht ist es schon ausgemerzt, dass da jetzt Soldaten anstatt Soldaten steht. Okay, moving on zum ersten Kapitel, Verena. Ich finde es so cool, wie diese ganze Geschichte aufgebahrt wird. Am Anfang ist Ruffy ja noch ein kleines Kind. Das spielt ja 10 Jahre, bevor die ganze Geschichte von One Piece überhaupt startet. Und Ruffy möchte ja unbedingt großer Pirat werden. Und dann gibt es da Shanks, den er ja total vergöttert, der ein ganz, ganz großer Pirat ist und zu dem er unbedingt mit aufs Schiff möchte. Und dann gibt es ja diesen Streit in der Bar mit, was war das,
Bergräuber.
Genau, richtig. Und ich fand diesen ganzen Arc, ich fand das eine richtig tolle Einführung der Geschichte, weil so viel Emotionalität da drin ist. Die Charaktere, man baut direkt so eine Verbindung zu denen auf. Shanks ist ja wirklich so, den wünscht man sich einfach als großen Bruder. Das ist so der klassische Superhero, der hat Werte. Und das finde ich allgemein in One Piece total interessant, dass es ja immer sehr oft umgedreht ist, dass Leute, die wir jetzt eigentlich als böse in Anführungszeichen bezeichnen würden, Piraten zum Beispiel und sowas, ganz oft auch nett und lieb sind. Natürlich nicht alle, es gibt auch ganz, ganz viele böse Piraten im Laufe der Geschichte, aber unser Ruffy und auch Shanks und so, die auch sehr viele Werte haben und kommen wir dann später zu, dass die Marine, die man ja eigentlich sagen würde, die stehen für das Gute, dann aber auch böse sind. Diesen Twist finde ich total interessant gemacht in One Piece.
Also richtig signifikant dafür ist ja zum Beispiel diese Szene mit der Bar, wo die halt randalieren und dann wird ja Shanks sogar mit einer Flasche Alkohol übergossen oder sie wird zerschlagen, weiß ich nicht mal genau. Und er fängt keinen Streit an und Ruffy rastet ja richtig aus, sodass man so, wie kannst du als Pirat das so hinnehmen und du musst dich wehren und sowas. Also da war Ruffy halt richtig, richtig enttäuscht, dass Shanks da klein beigegeben hat und sich halt von den Bergräubern hat niedermachen lassen. Es ist eine wichtige Szene tatsächlich gewesen, wo man erstmal denkt so, konnte ich als Leser das erste Mal tatsächlich auch nicht so richtig einordnen, wieso er jetzt nicht so den starken Piraten gegeben hat und sich daher von diesen Möchtegern-Bergräubern halt unterbuttern lassen. Aber die Crew, die stand richtig hinter ihm, die haben ja auch dann nicht widersprochen und sowas, weil er ist der Captain.
Ich schwank da immer so, weil Shanks Verhalten, auf der einen Seite habe ich riesigen Respekt davor und denke mir, wow, sowas auszuhalten. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es aber auch ein bisschen blöd, das so auszuhalten und zumindest nicht sich zu wehren, sondern und das einfach so hinzunehmen. Okay, mal gespannt, aber ey, Ruffy als nerviges Kind, ich bin fast gestorben, ich fand ihn so ätzend. Ich habe gedacht, boah, please, lass ihn als Erwachsenen hinterher nicht mehr ganz so nervig sein, aber als Kind unerträglich.
Ja, er will halt unbedingt Pirat werden, deswegen, was ich immer nie so richtig verstanden habe, ist seine Mutprobe, dass er sich diese Narbe und das Auge geschnitten hat, im Sinne von, guck mal, ich habe keine Angst vor Schmerzen, siehst du, ich mache mir jetzt hier diese Narbe ins Gesicht und tut gar nicht weh und also total die dumme Aktion eigentlich. Aber natürlich war Shanks dann so, ist jetzt nicht überzeugend genug gewesen, dass er jetzt sagt, ja super Kleiner, ich nehme dich mit. Und der hat halt die ganze Zeit einfach nur Spaß gehabt, ihn so ein bisschen aufzuziehen, weil er ist halt ein kleiner Pimp, der nervig ist, der noch nicht mal schwimmen kann, weil Ruffy hätte noch schwimmen lernen müssen und die ganze Zeit große Klappe. Und dann steht er schon, als diese Bergräuber da ankommen, steht Ruffy da ja schon und hat schon die Teufelsfrucht in der Hand. Keiner checkt es und hat das Schleimer reingebissen.
Das habe ich auch gedacht. Ich finde das so geil, weil das ist so eine Szene, da blättert man wirklich, ich wette, da haben 90% der Leute, die uns gerade zuhören und das gelesen haben, haben da wieder zurückgeblättert, weil er dann ja auf einmal diesen langen Gummiarm hat. Und dann kommt, ja, hast du etwa die Teufelsfrucht gegessen? Und du hast gedacht, hä, wann habe ich das denn in der Geschichte verpasst? Und ich habe dann erstmal zurückgeblättert und es ist ja wirklich nur so ein kleines Bild, das ganz unten links in der Ecke ist, wo er dann, als dieser Streit ausbricht mit dieser Teufelsfrucht, sitzt und die isst. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für One Piece, wie genau man das eigentlich lesen muss, um wirklich jedes Detail, das in diese Geschichte hineingewoben wurde, zu entdecken und zu erkennen und dass man, glaube ich, total viel Spaß hat, was du ja jetzt auch gerade machst, Sachen nochmal zu lesen und dann auf Details zu achten, die einem vielleicht beim ersten Mal lesen nicht aufgefallen sind.
Alles im Fischerdorf, da war so viel Wichtiges bei, das ist wirklich unfassbar. Dieser Streit mit dem Bergräuber war noch das Unwichtigste überhaupt in diesem kleinen Abschnitt, weil ja dann Ruffy, okay, er kriegt die Narbe, er isst die Teufelsfrucht. Und auch super, super wichtig, das Versprechen an Shanks und der bekommt ja auch den Strohhut ganz am Ende. Es ist ja aber vorher halt im Prinzip ja auch nochmal dieses mit den Bergpiraten, das eskaliert ja dann darin, dass dieser Anführer nimmt ja Ruffy als Geisel mit auf so ein kleines Boot. Ruffy kann nicht schwimmen, er schmeißt ihn dann irgendwie ins Wasser und dann kommt noch so ein riesen Meerungeheuer an und tötet Ruffy halt fast. Und dann kommt ja Shanks an, rettet ihn, und dann hat er irgendwie mit dem Seeungeheuer so einen Blickkontakt, also im Endeffekt so verschwinde oder was er da dann sagt. Und dann guckt er das Seeungeheuer einmal böse an. Das ist aber, ja, es ist auch wieder etwas, was man da später erfährt, was das im Prinzip war, was Shanks da gemacht hat. Und dann erkennt halt Ruffy, dass Shanks bei dieser Rettung, also seinen Arm verloren hat, weil er von diesem Seeungeheuer abgebissen wurde. Und dann erkennt Ruffy erstmal, das war krass. Und Ruffy erkennt dann nämlich erst, was er für ein Idiot im Prinzip war. Also so leichtsinnig, so unfähig, dass er Shanks in so eine Gefahr gebracht hat, dass Shanks halt so schwer verletzt wurde.
Diese Szene ist so krass und so stark, weil ich finde die Aussage erstmal total, ich finde, die beschreibt halt Shanks als Charakter, umrandet das sehr, was für Werte er hat, wofür er steht, was ihm wichtig ist und so. Und ich hatte total viele Fragen, weil ich weiß es ja jetzt auch gar nicht. Warum, was hat er für eine Beziehung zu Ruffy? Warum macht man das? Ich meine, das ist ja erstmal ein relativ x-beliebiges Kind. Er hat ja kein direktes verwandtschaftliches Verhältnis oder so, habe ich jetzt zumindest so verstanden, zu Ruffy. Warum opfert er sich? Warum rettet er dieses Kind? Also was steckt dahinter? Es war sehr angedeutet ja am Ende des ersten Kapitels, dass Shanks sehr viel von sich selbst ja in Ruffy gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, weil ja auch dieser Kumpel von den Piraten von Shanks ja auch sagt, das wird mal ein ganz, ganz großer. Und was ich aber auch richtig krass fand, Und ich glaube, das zieht sich in One Piece auch durch, weil da kommt später ja auch nochmal eine Szene bei der Marine dann dazu, wie dramatisch eigentlich One Piece ist. Ich meine, das ist ja als Serie konzipiert worden, die für ein recht junges Publikum ist. Und dafür sind da wirklich sehr heftige Szenen drin. Ich meine, dem wird der Arm abgebissen, dem tropft das Blut darunter. Foreshadowing hier in der Marine, erschießen sich die Leute selbst, weil der Typ da zu ihnen sagt, Schwächlinge will ich nicht haben und wer das nicht ist, der soll sich bitte selbst die Kugel geben. Also One Piece ist ja wirklich schon in diesem sehr lustigen und überdrehten Zeichenstil, finde ich es trotzdem sehr düster, aber auch gleichzeitig sehr emotional und sehr tiefgründig.
Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall es ist halt so wichtig, weil ja Ruffy und dieser Stroh, das ist halt eine Einheit. Und man versteht halt dann nur durch die Szene mit Shanks, warum Ruffy der Strohhut so wichtig ist.
Ja, und dann ging es ja direkt weiter zu Lady Alvida, was ja so die erste mittelgroße Endgegnerin war. Obwohl, also da wurden ja einmal super viele Leute eingeführt, die noch relativ wichtig werden. Einmal Corby, zu dem Ruffy ja auch eine total interessante Freundschaft hat. Corby möchte ja unbedingt zur Marine gehen. Ruffy möchte Pirat werden und die beiden connecten ja direkt, verbünden sich gegen Alvida und es entwickelt sich direkt, weil Ruffy ja auch so ein offener Typ ist, der super auf Menschen zugehen kann und durch seine offene und naive und freundliche Art auch, glaube ich, sehr schnell Freunde finden kann. Und ich glaube, das kann noch eine super spannende Geschichte werden, wie sich das weiterentwickelt. Aber was ich ein bisschen schade fand, und ich weiß nicht, ob Alvida nochmal auftaucht, aber die war ja ratzfatz weg in einem Kapitel. Da war einmal Gum-Gum-Kanone, dusch, Arm und dann war die Gute besiegt.
Ja, sie hat sich diesmal sehr schnell verabschiedet. Das war eher so ein, für mich einfach nur so ein lustiger Zwischenstopp. Dieses Ruffy macht sich jetzt dann 10 Jahre später, nachdem Shanks wieder zu seinen Abenteuern aufgebrochen ist. Das Besondere bei Shanks war irgendwie, der war über ein Jahr halt in diesem Fischerdorf und hat sich da mit Ruffy angefreundet. Und dann war er 10 Jahre schon wieder weg. Ruffy auf so einem kleinen Boot los, erstmal in so einen Strudel rein. Oh, Pech gehabt, er kann nicht schwimmen. Was macht er jetzt? Setzt sich dann in dieses Fass und wird dann von Alvidas Piraten im Prinzip so ein bisschen aufgesammelt. Sie denken, da ist irgendwie Wein drin, wollen sich dann daheim nicht betrinken. Und dann taucht Ruffy da aus diesem Fass halt im Prinzip auf. Und ich habe erstmal gut geschlafen. Und im Anime ist das nämlich die allererste Szene gleich, wo man Ruffy sieht. Dass wie er aus diesem Fass halt rauskommt. Diese Rückblende kommt im Anime einen Tick später mit dieser Kindheit. Ist die Reihenfolge ein bisschen anders, aber ich fand's ikonisch, wie er als zukünftiger Piratenkönig in so einem Fass sitzt und total. Dann erstmal so, und dann, wer bist du denn? Ja, ich bin Ruffy, ich werde Piratenkönig. Und der steht in einem Fass. Ist auch ikonisch, ja.
Ich finde aber auch die Metaphorik hinter diesem Ganzen, weil als er loszieht am Anfang von Kapitel 2 von seiner, ich glaube, das ist seine Heimatinsel, würde ich jetzt einfach mal sagen, da ist er ja auch einfach in so einem ganz kleinen Rettungsboot oder in so einem Fischerbötchen komplett alleine. Und das hat ja auch so eine ganz starke Metaphorik, was einfach sein aktueller Stand ist. Er steht ganz am Anfang dieser Reise, hat eigentlich noch nichts. Er hat so ein mini kleines Bötchen. Er ist im Grunde noch niemand und macht sich einfach auf das große Meer auf, um sein Ziel zu erreichen, Piratenkönig zu werden. Was ich mich nur gefragt habe, und ich bin super gespannt, ob das irgendwie in der Geschichte noch weiter aufgegriffen wird, weil ich finde immer wichtig für mich, damit ich mich mit Charakteren mehr auseinandersetzen und die auch verstehen kann, warum sie ein spezielles Ziel haben. Das finde ich in One Piece cool. Zum Beispiel später bei Zorro und sowas, da gibt es dann auch so Rückblenden, in denen vieles nochmal erklärt wird, warum sie was machen. Aber bei Ruffy habe ich mich gefragt, woher kommt eigentlich dieses, dass er Pirat werden möchte? Ist es jetzt wirklich nur, weil er Shanks jetzt so anhimmelt und weil der jetzt so lange da war und weil das sein großes Ziel war oder weil allgemein so ein großer Piratenboom wegen Gold Roger da ausgebrochen war? Ich kann das noch nicht so richtig greifen. Warum will Ruffy denn jetzt unbedingt Pirat werden?
Da kann ich nichts zu sagen.
Also, aber das wird noch aufgegriffen. Da gibt es auf jeden Fall noch tiefere Einblicke dann rein, dass man das besser nachvollziehen kann.
Es gibt noch mal so ein paar Rückblenden, aber es gibt keine Rückblende mehr, wo Ruffy nicht schon die Gum-Gum-Frucht gegessen hat. Also von daher, das waren die einzigen Szenen mit Ruffy ohne Narbe im Gesicht ganz am Anfang, wo er noch keine Gum-Gum-Fähigkeit hat.
Ja, und dann fing ja in Kapitel 3 auch schon der größte Arc des Bandes an, dieser Marineteil, als dann Lady Alvida erstmal K.O. gehauen war und sie sich auf die Suche nach Zorro gemacht haben, der große Piratenjäger, der gefangen war von der Marine, weil er angeblich ein ganz, ganz schlimmer ist. Und als Ruffy dann mit Corby, diesem Lakaien von Lady Alvida, zur Marine gegangen ist, um den da zu retten. Und Corby wollte ja auch unbedingt selber noch zur Marine. Das war ja der erste größere Arc, der jetzt über ein paar Kapitel ging. Wie hat dir der gefallen?
Ja, mir auch ziemlich gut gefallen. Ich musste immer schmunzeln, wenn ich Ruffys Pläne höre, im Sinne von, er braucht jetzt eine Mannschaft, so ungefähr 10 Leute. Ich denke, das fand ich auch schon immer so geil, weil man würde jetzt so denken, so Piraten, die brauchen irgendwie so eine große Armee, keine Ahnung, 400, 500 Leute oder sowas. Oder einige haben ja auch mehrere Schiffe. Und Ruffy ja so, ich brauche so 10 Leute, einen Musiker, einen Koch auf jeden Fall. Und ich so, ach, Leute. Aber Zorro haben sich schon mal ausgeguckt, der soll nämlich cool sein und der soll stark sein und der ist gerade mit Marine fortgefangen und Corby natürlich so richtig ängstlich, boah, das muss voll das Ungeheuer sein und vorsichtig, wenn man den losbindet, der tötet uns sofort und dann sieht man Zorro dann da in diesem Fort, da irgendwie auf offenem Platz an so einem Kreuz oder was festgebunden, total ausgezehrt, am Verhungern und die gucken da so ganz vorsichtig über diese Mauer, Corby mega ängstlich, dass irgendwas Schlimmes kommt und dann taucht auf einmal dieses kleine Mädchen auf, klettert über die Mauer und läuft erstmal zu Zorro und will ihm halt diese Reisbällchen halt im Prinzip geben. Und vorher halt auch schon so, Ruffy halt, weil für ihn war das halt überhaupt nicht verdächtig, dass Zorro da von der Marine gefangen genommen wurde und vielleicht ist das ja auch ein ganz netter und der wurde halt trotzdem gefangen genommen. Genau, und dann kommt dieses Mädchen an, gibt halt diese Reisbällchen und dann taucht ihr erstmal Helmeppo auf, das Söhnchen vom Boss da
richtiges
im Prinzip.
Opfer.
Das richtige Opfer von Captain Morgan, der Sohn, der dann erstmal das Mädchen niedergemacht hat und erstmal so demonstriert hat, hier, ihr habt hier nichts zu suchen, sonst sage ich das meinem Papa, der bringt euch alle um, alle werden hingerichtet, die uns widersprechen, die sich mit Piraten zusammentun und dies und das oder die Zorro helfen. Und dann hat er sie fertig gemacht, dann sollte noch einer der Soldaten, sollte das Mädchen erstmal über die Mauer schmeißen, die alle so richtig so, ich will es nicht, aber ich muss es tun, weil er droht mir mit seinem Vater. Also, das war richtiges Opfer, was anderes kann man dazu nicht sagen. Also Helmeppo, richtiges Arsch.
Ich finde das so geil, weil natürlich ist One Piece komplett überzeichnet und die Charaktere sind wirklich etwas überdreht und groß dramatisch dargestellt, aber das sind ja so Leute, die wir alle gefühlt kennen. Also eigentlich ist das ja eine richtig traurige Figur, weil das jemand ist, der wahrscheinlich sein ganzes Leben fertig gemacht wurde, der nur Scheiße bekommen hat und dadurch, dass sein Papa jetzt voll das Ding ist, vor dem alle riesige Angst haben, weil das so ein riesiges Arschloch ist, der aber total viel Macht und Power hat und unser Helmeppo nutzt dann diese Dominanz und Kraft seines Vaters, um dann aus seiner eigenen Angst und Unterwürfigkeit sich über andere zu stellen und so. Und ich finde das vom Storytelling her so interessant, weil da so viel Psychologisches auch drin steckt und so viel Charakterentwicklung. Und was ich unbedingt noch sagen muss, ich fand dieses Storytelling mit Zorro und diesem Mädchen, das ihm Essen gebracht hat, ich fand es so schön, das ist so emotional gewesen, wie sie ihm da diese Reisbällchen bringt, obwohl ich nicht ganz verstanden habe, was sie jetzt an ihm findet oder ob sie einfach nur nett ist und ihm, weil sie irgendwie denkt, oh, das ist doch ein Lieber und der Arme, der da jetzt hungert und der ist doch gar nicht so schlecht.
Da war doch die Rückblende. Also dieser Helmeppo hatte so einen Hund, so einen Terrorhund. Und der hat halt alle terrorisiert und irgendwie gebissen und keine Ahnung was. Und Zorro hat auf jeden Fall den Hund irgendwie getötet, um den Dorfbewohnern zu helfen. Und dafür wurde er dann verhaftet mit dieser Regel, er muss irgendwie einen Monat oder so an diesen da angebunden werden und dann wird er freigelassen. Aber Helmeppo ist natürlich so, haha, natürlich lasse ich dich nicht frei, ich werde dich in 3 Tagen wirst du hingerichtet, aber Zorro wusste das halt nicht. Das Mädchen oder die Mutter von dem Mädchen, die sagen das auf jeden Fall Ruffy und Corby, was halt genau passiert ist, dass Zorro denen halt geholfen hat, dass Helmeppo so ein Arschloch im Prinzip ist und ja sich halt so aufführt, dass die alle Angst vor diesem Captain Morgan im Prinzip haben. Und dann steht für Ruffy natürlich fest, Zorro muss in seine Mannschaft.
Hat sich das Buddy-Read jetzt schon gelohnt? Jetzt, wo du sagst, hat's wieder Klick in mir gemacht. Jetzt verstehe ich's wieder. Und ich fand diese Szene so süß, vor allem auch, wie tiefgründig diese Charaktere sind. Einmal das Mädchen, das dann wirklich aus Dankbarkeit diese Reisbällchen macht und es dann aber ein bisschen verkackt und die jetzt auch gar nicht so lecker geworden sind, weil sie da Salz und Zucker vertauscht hat. Aber dann auch, was für ein starker Charakter Zorro ist, der dann einfach damit, um diesem Mädchen ein gutes Gefühl zu geben und die Dankbarkeit, was für ein lieber und herzlicher Mensch, dass er dann, obwohl da drauf rumgetrampelt wurde, dass er das dann noch isst und ausrichten lässt, wie lecker das war, damit das Mädchen sich darüber freut und so. Ich fand das so herzerwärmend. Das ist so eine tolle Geschichte. Das hat mich sehr bewegt.
Und es kam ja dann noch die Rückblende mit Zorro und Kuina halt im Prinzip dazu, dass Zorro ist halt irgendwie so ein Schwertkämpfer und dann hat er halt immer als kleiner Junge mit diesem Mädchen gekämpft aus seinem Dorf, die die Tochter des Schwertmachers oder so halt irgendwie war oder des Dorfältesten. Er hat aber immer gegen sie verloren, irgendwie bald über 2000 Mal oder sowas und dann aber sie immer, ja, ich bin ein Mädchen und irgendwann wirst du mich automatisch treffen, weil ich ein Mädchen bin und Männer sind halt immer irgendwann stärker als die Frauen. Diese Rückblende, was das bedeuten soll, habe ich bis heute nicht verstanden.
Was genau hast du da nicht verstanden?
Was das für Zorro für eine Bedeutung gehabt hat, dass er immer gegen das Mädchen verloren hat.
Also ich behaupte ja, der hat einfach Gefühle für sie gehabt, dass er auf so eine Art verliebt in sie war und dann, er wollte natürlich unbedingt selbst immer der Stärkste sein und wollte sie unbedingt besiegen. Das hat er aber nie geschafft. Und ich fand das auch so toll erzählt, weil, also ich meine, wann hat One Piece angefangen? Vor 25 Jahren oder so. Und ich finde, dafür sind diese Frauenrollen sind richtig toll geschrieben und auch diese Problematik einfach aufgegriffen, dass sie sagt, okay, ich glaube, sie ist ja ein Touch älter als Zorro oder so und weil sie jetzt noch im Alter und damit körperlich ein bisschen überlegen ist, aber dass sich das dann irgendwann switchen wird und dass sie das von ihrem Vater so eingetrichtert schon bekommt, dass sie irgendwann, nur weil sie eine Frau ist, einfach schwächer sein wird und dass sie das so unfair findet und sich deswegen wünscht, ein Junge zu sein, das ist ja eine total spannende Thematik, die dahinter steckt. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist auch so spannend, weil, gut, sie waren da jetzt noch sehr, sehr jung, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da Gefühle irgendwie mitschwingen, auf welcher Basis auch immer. Und sei es nur, weil am Anfang einfach ist, dass sie ihn immer besiegt und in ihm ist es diese Wut, dass er unbedingt der Erste sein will und sie besiegt ihn immer und dann offenbart sie sich ihm so und sagt, es ist so schlimm für sie, weil sie weiß ganz genau, jetzt kann sie ihn noch besiegen, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem er sie auf jeden Fall übertreffen wird und dass sie ihm dann das Versprechen abbringt und sagt, weil ich das einfach nicht verhindern kann, musst du mir versprechen, dass du der Stärkste aller Zeiten wirst und dass dieses Versprechen dann so eine große Bedeutung für ihn hat, was ja sein ganzes Wesen dann ausmacht oder was ja ein großer Punkt für ihn ist, dass er in allem immer der Beste sein will, dass er dann diese drei Schwerter hat und jeden Kampf gewinnen will und immer trainiert, 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 um der Beste zu sein, um ihr die Ehre zu erweisen, dass, wenn sie schon körperlich unterlegen ist, dass er dann für sie diese Siege einholt und so, so habe ich es jetzt gedeutet.
Ich finde es trotzdem total random. Also ja, das Wichtigste daraus ist halt, dass er dieses Versprechen abgibt, dass er der stärkste Schwertkämpfer der Welt sein wird. Und sie fällt die Treppe runter und ist tot. Und dann hat sich das Kapitel mit ihr halt erledigt. Und ich frage mich immer, warum? Wieso wurde das so erzählt? Diese Konkurrenz zwischen Junge und Mädchen und dann fällt sie die Treppe runter, ist tot und ihm bleibt das Versprechen, ja, er wird der stärkste Schwertkämpfer aller Schwertkämpfer sein und das ist sein Lebensziel.
Ich glaube, man hat es gemacht, dass sie stirbt, einmal natürlich der Dramatik wegen, aber dadurch, dass sie tot ist, bevor er der Stärkste geworden ist, ist es für ihn ja ein niemals endender Kreislauf geworden, weil egal wie weit er auch vorankommt, er kann sie niemals besiegen, weil sie einfach nicht mehr da ist. Also das ist ja dann, die zählen ja irgendwie die Siege und er ist ja dann irgendwie bei 2000:0 unterlegen, weil er sie einfach nie besiegen kann. Und dann stirbt sie, bevor er den Punkt hat, dass er stärker wird als sie. Und damit, also weißt du, wie ich meine, dass das so ein endloser Kreislauf ist? Das war sein großes Ziel. Er wollte unbedingt stärker werden und sie irgendwann besiegen, aber er kann das nicht mehr erreichen, weil sie einfach vorher gestorben ist. Und klar kann man jetzt sagen, er ist theoretisch natürlich jetzt schon stärker als sie, aber er hatte niemals die Chance, einen Kampf gegen sie zu gewinnen. Und ich glaube, das ist dann so ein Kreislauf, in den er kommt.
Naja, lass mir das mal so stehen. Was hältst du denn von Ruffys Kampffähigkeit? Er demonstriert sie das allererste Mal auf seinem kleinen Fischerboot da, indem er dieses Ungeheuer einmal platt macht, im Sinne von, ich habe ja 10 Jahre trainiert, und dann gibt es einmal so eine Gum-Gum-Faust oder was bei dem Monster auf die Nase. Und dann das nächste Mal ist er schon, dass er seine Fähigkeit irgendwie benutzt, um ja ein bisschen zu gucken, wo sind denn alle Marinesoldaten sind weg, und dann zieht er sich ja diesen Turm hoch mit seinem langen Arm, um einmal oben zu gucken, und wirft ja dann diese Statue um, die gerade von Captain Morgan ja aufgestellt werden soll, und alle Marinesoldaten müssen da halt an diesen Seilen ziehen, um die Statue halt aufzurichten.
Ja, finde ich total witzig und lustig. Ich frage mich nur, wie Eiichiro Oda es auf die Dauer schaffen wird, immer im Rahmen dieser Fähigkeiten zu bleiben, dass man da wirklich eine Konstanz hat und immer in einer Logik, weil, also ich habe mir jetzt vorgestellt, okay, Ruffy ist Gummi, ich stelle mir jetzt einfach so ein Gummiding vor, und ich kann mir irgendwie in meiner Vorstellung, macht es keinen Sinn, dass, wenn man da Pistolenkugeln drauf schießt, dass die nicht durchgehen. Also wenn ich mir jetzt eine Kanonenkugel vorstellen würde, die ein sehr großes Volumen hat und da reingeht, da würde ich nur sagen, okay, das ist jetzt voll das Hardcore-Gummi, keine Ahnung, makes sense. Aber weil zum Beispiel sagen sie auch, mit einem Messer könnte man Ruffy töten, weil ein Messer ist wieder so spitz, aber dann aber mit Pistolenkugeln, die kann er trotzdem irgendwie zurückschießen und so. Und ich bin echt gespannt, wie sie das schaffen. Ja, ich meine, natürlich ist es eine Fantasy-Geschichte, aber ich erwarte trotzdem innerhalb dieser Welt eine Logik, wie das dann mit diesen Gum-Gum-Kräften funktioniert. Und für mich macht es auch wirklich keinen Sinn, weil ich habe das Gefühl, Ruffy kann das ja auch so ein bisschen an- und ausstellen, weil sonst würde ja bei jeder Handbewegung, die er macht, würden ja seine Hände, wenn er nur da ein bisschen rumschlackert, würden ja super lang werden und seine Fähigkeiten rauskommen, oder wenn da irgendwo jemand dann dran zieht oder so. Deswegen habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum er nicht schwimmen kann zum Beispiel. Und sind seine Organe dann auch aus Gummi und sowas?
Niemand mit Teufelskräften kann schwimmen. Das ist der Nachteil der Frucht. Also alle, die eine Teufelsfrucht gegessen haben, können nicht schwimmen und gehen im Wasser unter. Und die verlieren auch über Meerwasser oder so spezielle Fesseln oder was, die halt irgendwie mit Seestein und so sind, verlieren die halt ihre Kräfte. Also das ist schon das ist die Schwachstelle der Teufelsfrucht. Shanks war ja auch so, du Idiot, oder was er da gesagt hat, weil Ruffy diese Frucht gegessen hat, das heißt, er kann nicht mehr schwimmen, das heißt, er kann nicht aufs Meer, er kann kein Pirat werden.
Naja, aber dafür sind ganz schön viele Leute, die Teufelsfrüchte gegessen haben, Piraten, wenn man dann kein Pirat mehr werden kann.
Ja, ich weiß, aber ab und zu kann Ruffy ganz froh sein, dass er auch ein paar Crewmitglieder ohne Teufelskräfte hat, die ihn dann doch mal aus dem Wasser fischen können, wenn er ins Wasser gefallen ist, weil sonst wäre er im Laufe der Geschichte wieder bestimmt so 30, 40 Mal ertrinken. Er hat sehr viel Glück mit seiner Mannschaft.
Ich fand aber, den finalen Kampf war ja noch relativ schnell erzählt. Ich finde, man merkt am Anfang jetzt der Geschichte von One Piece, Alvida war ja super schnell, die war in einem Kapitel abgefrühstückt, und dass man sich jetzt so ein bisschen langsam erstmal rantastet, wie lange man so einen Arc erzählen kann oder ein Szenario, sag ich jetzt mal. Und das mit der Marine, wie viele Kapitel waren es? 3, 4 oder irgendwie so? Das war einfach gut, um jetzt in die Geschichte reinzukommen, um mal dieses Storytelling zu verstehen. Ich fand, wie hieß der nochmal? Captain Morgan, fand ich auch einen spannenden ersten Gegner, also den ersten relativ großen Gegner, von der Angst, die er eingeflößt hat, mit seinem Beil dann und sowas und der Dominanz, die er ausgestrahlt hat. Ich habe mich gefragt, weil die Leute haben ja gesagt, der ist tot, aber der sah jetzt irgendwie nicht tot für mich aus, und deswegen, also ich weiß es nicht, aber ob er dann nochmal irgendwie später in der Geschichte auftaucht, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Aber ich fand es einen würdigen ersten großen Kampf, dass man einfach mal so in die Art der Geschichte eingeführt wird.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also rückblickend war ich jetzt auch verblüfft, wie schnell der Kampf gegen Captain Morgan entschieden war. Das waren wirklich nur ein paar Seiten. Und der war auch tot am Ende. Da war ich auch so total verblüfft, dass ich glaube, Zoro hat ihm den finalen Schlag oder was gegeben. Und dann habe ich das jetzt so gelesen, dass er angeblich tot ist.
Ja, ne?
Und die Marine, die freut sich, dass die jetzt von diesem Tyrannen befreit sind. Die haben dann im Endeffekt, war dann nochmal die Frage, gehört Corby zu den Piraten oder ist der jemand Unabhängiges, weil sie natürlich keinen Spion oder was halt in die Marine einschleusen wollen, der eigentlich für die Piraten arbeitet. Aber dann konnte Ruffy nochmal geschickt die Marine davon überzeugen, dass Corby kein Pirat ist. Und dann hat Corby sich ja noch in die Marine aufnehmen lassen. Und dann hat sogar noch die ganze Marine, hat ja noch die beiden Zorro und Ruffy verabschiedet, obwohl sie Piraten sind, weil sie halt von diesem Tyrannen Captain Morgan befreit haben.
Das fand ich auch eine richtig schöne Szene, wie die dann noch alle salutiert haben, auch wenn sie dann nur noch fasten mussten den Rest der Woche. Ich fand aber auch bei dieser Szene mit Corby, die fand ich total schön. Ich habe aber auch gedacht, okay, das war jetzt aber auch mehr so provisorisch, weil anscheinend hat dieser Typ von der Marine das ja sofort durchschaut. Die standen ja dann auch alle gemeinsam am Ufer und haben dann gesagt, ja, bye bye, ihr Lieben. Und ich habe gedacht, ja gut, also ich meine, die haben jetzt zwar gesagt, sie sind Piraten, aber also die haben ja noch nichts Böses überhaupt getan, wofür man sie überhaupt verurteilen sollte. Sie sagen einfach nur, wir sind Piraten. Ja, also da kann man ruhig salutieren, finde ich. Die haben ja überhaupt nichts Schlimmes gemacht, aber das war ein super schöner Erzählbogen. Ich fand auch, dass der Lesefluss unfassbar gut ist. Also man flutscht wirklich nur so durch die Geschichte. Das macht total viel Spaß und es ist einfach ein wirklich guter Lesefluss und Erzählfluss auch, ne?
Durchweg. Also ich finde, One Piece hat sehr lange einen wirklich top Lesefluss. Also kann man absolut nichts dran aussetzen. Oder hat schon mit seinen ersten Kapiteln wirklich gute Qualität abgeliefert.
Ja, und dann dachte ich, dass mit dem Kapitel der Band zu Ende ist. Aber dann wurde ja noch ganz fies, wie man das halt so macht, damit die Leute auch Band 2 kaufen, noch ein letztes Kapitel nachgeschoben, in dem dann noch ein bisschen neu eingeführt wurde. Einmal Buggy der Clown. Und ich muss sagen, wirklich, also nur anhand der Realverfilmung, die ich gesehen habe, Buggy war mein absoluter Lieblingsgegner aus der Realverfilmung. Ich fand den so iconic und ich bin so gespannt darauf, diesen Arc von ihm in Band 2 dann jetzt zu lesen. Und Nami wurde noch eingeführt. Die finde ich auch richtig cool, wie durchtrieben die ist. Die ist ein super spannender Charakter, weil sie körperlich vielleicht nicht die stärkste ist, aber eine total schnelle im Kopf, die dann auch so sehr taktisch vorgeht, wie sie dann einmal diese Piraten überlistet hat und wie sie dann aber auch, als sie auf der Insel ist, mit ihrer Seekarte dann die Schuld auf Ruffy schiebt, damit die Piraten von Buggy sich ihn schnappen und sie in Ruhe lassen, indem sie da sagt, ja, ihr Chef oder Captain oder what auch immer und so. Die Charaktere sind wirklich toll geschrieben. Nami finde ich einen super spannenden Charakter, obwohl man sie natürlich durch ihren Schreibstil relativ unsympathisch finden soll, glaube ich, am Anfang? Oder wie empfindest du das?
Ja, also sie soll, glaube ich, schon etwas unsympathischer wirken, stimme ich dir zu. Aber es ist auch schon mit der vorher, Ruffy und Zorro sitzen zusammen im Boot. Zorro erzählt erst einmal, dass er nicht zurück nach Hause findet, weil er keinen Orientierungssinn hat. Und Ruffy keine Ahnung davon hat, wie man ein Schiff navigiert. Und die beiden wollten sich einfach so von der Strömung treiben lassen. Versucht Ruffy noch diesen komischen Vogel zu fangen, fliegt weg im Prinzip mit dem Ding aus Versehen, so total dumme Aktion. Und dann denkt man sich halt, das Wichtigste, was sie jetzt brauchen, ist eine Navigatorin. Und dann das Erste, was man halt von Nami halt erfährt, ist, sie kann das Wetter lesen, sie kommt auf dem Ozean zurecht und sie scheint eine gute Navigatorin zu sein. Und dann reimt man sich so eins und eins zusammen, sie wird bestimmt das nächste Crewmitglied. Also das war so von dem, wie es halt erzählt wurde, ist es eigentlich offensichtlich gewesen.
Total. Aber das finde ich auch total okay, dass man am Anfang noch so ein bisschen Captain Obvious hat. Aber dadurch, dass die Charaktere so eingeführt werden und alle so eine Tiefe bekommen und alle so sehr individuell sind, finde ich, ist die Geschichte trotzdem nicht langweilig, auch wenn man jetzt am Anfang noch relativ vieles vorhersehen kann und sich vieles selbst zusammenreimen kann im Vorfeld. Ist es einfach trotzdem schön und spannend zu lesen. Ich finde auch cool, dass die Charaktere so individuell designt sind. Die haben einen ganz hohen Wiedererkennungswert, wodurch die Geschichte einfach viel einfacher zu lesen ist und man alles immer direkt zuordnen kann und haben auch einfach so ein individuelles Branding, dass man direkt Charaktereigenschaften zuordnen kann, wie Leute sind, was einfach nochmal den Wiedererkennungswert erhöht. Und ja, es ist einfach total kurzweilig und als dann am Ende auch nochmal kam dieses Piratenschiff von Buggy dem Clown, ey, wirklich diese Kreativität, die Eiichiro Oda da hat, sowohl beim Design der Charaktere, wie die gemacht wurden, als auch von den Schiffen und so. Ich meine, der hat ein Piratenschiff, auf dem ein Zirkuszelt steht und dann noch diesen Elefanten da vorne als Galeonsfigur und so. Das ist so geil gemacht und so lustig. Und früher hat mich das bei One Piece tatsächlich immer gestört, weil ich fand, das war mir ein Touch zu drüber, dass dieser Humor so krass übertrieben war und einfach sehr ins Alberne abgeglitten ist. jetzt beim Lesen, zumindest bis, ich meine, jetzt war, haben wir nur Band 1 gelesen, fand ich das aber überhaupt gar nicht. Klar, es war alles total drüber, aber ich habe trotzdem immer diese Ernsthaftigkeit und diese Emotionalität und dieses Tiefgründige dazwischen durchgelesen. Und deswegen fand ich es echt cool und einfach super kreativ.
Ich mag es total gerne, dass die Piratenflaggen von den einzelnen Parteien immer so ein besonderes Merkmal ihres Kapitäns haben. Wie zum Beispiel bei Alvida war dieses Herz drauf. Bei Shanks, der hat ja diese drei Namen auf dem Auge. Und seine Piratenflagge hat halt auch diese Namen auf seinem, wie heißt nochmal so ein Pirat?
Segel?
Dieser Piratenkopf, der hat das so einen speziellen Namen. Ja, also auf jeden Fall hat er halt auch diese Striche. Und bei Buggy, da ist ja irgendwie dieses Clown, dieser Clown-Aspekt halt irgendwie mit drin. Und das finde ich schon ziemlich cool, weil es ist tatsächlich auch notwendig, dass man diese ganzen Piratenparteien unterscheiden kann, dass sie so eine charakteristische Flagge haben, dass man halt immer weiß, ach, die sind das gerade.
Also echt ganz viel Genialität bis jetzt in dieser Serie. Und ich habe richtig Bock auf Band 2 und bin total gespannt. Bleibt unbedingt jetzt hier noch in der Folge dran, weil wir haben gleich noch spannende Insider-Facts weiter für euch. Aber also den Band haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Wenn ihr Band 2 auch direkt weiterhören wollt von unserem Buddy Reed, dann denkt dran, in den Shownotes geht's zu Patreon weiter. Da könnt ihr dann direkt die Patreon-Folgen, die Podcast-Folgen zu allen 12 ersten Schuber-Bänden von One Piece weiterlesen. Also schaut da auf jeden Fall unbedingt mal vorbei, würden wir uns riesig freuen. Und jetzt hier eine kleine Spoilerwarnung. Wir wollen nämlich noch ein bisschen foreshadowen. Verena hat ja bis auf den aktuellen Stand gelesen und kann dann noch ein paar Hintergrundinfos geben, die an den ersten Band anknüpfen und vielleicht Fragen, die aufgeworfen wurden. Das heißt, wenn ihr diese Geschichte einfach erstmal zum ersten Mal lesen wollt und noch nichts aus den aktuellen Bänden lesen wollt, dann geht jetzt lieber auf Patreon und hört schon mal in Folge 2 rein und schaltet an dieser Stelle hier aus, wenn ihr sagt, boah, ich will noch ein paar Hintergrundinfos, weil ich entweder solche Spoiler liebe oder ich habe One Piece sowieso gelesen und für mich ist das jetzt ein Reread, dann bleibt gerne jetzt hier noch dran. Dann wird Verena uns noch ein paar Hintergrundinfos zu einzelnen Details geben. Aber dann wisst ihr Bescheid, ab jetzt Spoilerwarnung für bis auf den aktuellen Stand von One Piece. Yes, Verena, ich bin total gespannt. Ich weiß ja selber noch gar nichts. Erzähl.
Ich möchte dich jetzt erstmal was fragen. Und zwar, du weißt ja schon so viel, dass Ruffy mit der Teufelsfrucht, Buggy der Clown, großer Kapitän mit der Teufelsfrucht. Und es gibt ja noch ein paar andere, die du auch kennengelernt hast, die auch Teufelsfrüchte haben werden, die dann in den späteren Bänden kommen. Und jetzt Shanks. Wie würdest du Shanks einordnen, so von der Stärke her? Oder diese Rothaar-Piratenbande.
War das jetzt eine explizit auf die Teufelsfrüchte abstrahlende Frage?
Wie würdest du Shanks einordnen? Jetzt erstmal so vom ersten Auftreten im ersten Band. Hältst du den für stark, mittel, eher einer der kleineren Piraten? So, wie hat
ja,
er auf dich
also man
gewirkt?
Hätte ja gedacht, das ist einer der kleineren Piraten. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt im ersten Kapitel ja schon, weil er hatte ja anscheinend eine Teufelsfrucht. Aber so wie ich das verstanden habe, hatte er sie ja jetzt bewusst nicht gegessen. Das war ja auch das, was er an Ruffy weitergespiegelt hat, dass er sagt, hier, dann ist man nicht mehr seetauglich, deswegen die nicht essen. Aber dann habe ich mich nämlich auch gefragt, warum hat er dann diese Teufelsfrucht? Also wollte er die eigentlich noch essen und Ruffy hat ihm die jetzt zuvor gegessen? Oder wollte er einfach, dass niemand anders diese Teufelsfrucht isst und dadurch irgendwelche besonderen Kräfte bekommt? Also die Teufelsfrüchte sind ja noch ein richtiges Mysterium hier, ne?
Richtig.
Und aber ich hätte jetzt gedacht, also der Shanks ist so, ja,
schwach.
Ist jetzt
Mittel.
So ein Mittelding. Ja,
genau. So nur nach 15 Piraten, ne?
Genau.
So ein bisschen so im East Blue, aber eigentlich hat er welttechnisch gar keine Bedeutung. Und er hat auch keine Teufelskräfte, weil sonst hätte er Ruffy ja nicht schwimmend retten können. Dann wäre er ja auch untergegangen. Ja. So. Und Shanks ist einer der krassesten Piraten überhaupt. Also der ist wirklich, irgendwann werden halt die Kopfgelder enthüllt, wie hoch das Kopfgeld von Shanks ist. Und es ist unfassbar hoch. Also der hat eins der höchsten Kopfgelder überhaupt, die jemals ein Pirat hatte. Das ist ein ganz, ganz hohes Tier. Diese Fähigkeit, die er gegen dieses Seeungeheuer eingesetzt hat, das ist irgendwie Haki. Das ist auch eine richtig krasse Fähigkeit. Und das war ja im Prinzip nur so, er hat ja nur seine Aura spüren lassen, das Ding ist ja schon abgehauen. Und mir ist bis heute nicht klar, warum Shanks so stark ist. Also man hat ihn noch nie kämpfen gesehen. Er kann auch zur Marine gehen. Und was ich zwar schon richtig krass fand, er hat diesen Marineford-Arc, diesen Kampf, in dem, also wo halt im Prinzip dieser eine Todesfall war, den hat er beendet, wo halt die komplette Whitebeard-Piratenbande gegen die Marine gekämpft hat und zig andere Piraten. Und Shanks ist hingegangen und hat gesagt, das ist jetzt genug. Und dann haben die aufgehört, weil er das gesagt hat. Das ist so, das war so das erste Mal so, okay, Shanks scheint mächtig zu sein. Und was ich auch richtig krass fand, das ist jetzt ein Spoilerband 104. In 104 wurde nämlich enthüllt, dass diese Gum-Gum-Frucht ist eine ganz besondere Teufelsfrucht und die Marine wollte sie schon immer haben und sie haben es in diesen 800 Jahren noch nie geschafft, die Teufelsfrucht zu bekommen. Und dieses Schiff, auf dem die Teufelsfrucht war, da war nur diese Teufelsfrucht drauf. Und das muss ein richtig krass bewachtes Schiff gewesen sein mit keine Ahnung wie vielen Admirälen und Kriegsflotten und allem drum und dran, die diese Teufelsfrucht bewacht haben. Und irgendwie hat Shanks die den ja geklaut und hat dann da im East Blue ein bisschen Zeit verbracht und hatte die halt bei sich. Also jetzt im rückblickend, dass Shanks diese Teufelsfrucht hat, diese Gum-Gum-Frucht, die ist halt so sagenumwoben technisch, die hat sogar einen geheimen Namen, den man im Prinzip niemals sagt, dass er die hatte. Das ist total krass.
Gibt es eigentlich eine feste Anzahl an Teufelsfrüchten? Also wie viele es überhaupt gibt und jede gibt es wirklich nur einmal?
Wie viele es gibt, das weiß ich nicht. Das wurde auch, glaube ich, noch nie erzählt und ich habe auch noch nie eine Pflanze gesehen, an der eine Teufelsfrucht wächst. Aber es ist auf jeden Fall so, man darf nur eine Teufelsfrucht essen. Wenn man zwei isst, dann stirbt man.
Ach krass.
Und also wenn jetzt zum Beispiel Ruffy hat jetzt diese Gum-Gum-Frucht und Ruffy müsste erst sterben, bevor eine neue Gum-Gum-Frucht in der Welt existiert. Also es können auch niemals zwei mit der gleichen Fähigkeit existieren.
Ach, das ist ja spannend. Das finde ich auch eine super spannende Thematik einfach, was hinter diesen Teufelsfrüchten steckt. Woher kommen die? Wo wachsen die? Wer hat die und wie funktionieren die alles? Was gibt es da alles? Also was mit diesen Teufelsfrüchten auf hat, da bin ich echt gespannt, was da in der Geschichte noch rauskommt.
Also was auf jeden Fall später ist, ist, dass es so verschiedene Kategorien gibt. Also dann gibt es diese Elementarfrüchte wie Feuer, Eis, Elektrizität. Die heißen, glaube ich, Logia-Früchte. Das ist sowieso so eine ganz overpowerte Spezies von Teufelsfrüchten. Es gibt diese Früchte später, die so Tierkräfte oder sowas halt entwickeln, also dass man sich in so eine Giraffe, in einen Leopard, in einen Dinosaurier, in einen Drachen oder was auch immer, halt in so tierähnliche Wesen verwandelt. Mhm. Und halt so teilweise auch so 0815, also so wirklich so Kräfte, wo du halt erst gar nicht weißt, was du da halt irgendwie mitmachen sollst. Bei dieser Gum-Gum-Frucht, ich glaube, da haben sich ganz viele Leser immer gefragt, wieso hat Oda Ruffy, unserem Protagonisten, so eine Fähigkeit gegeben. Weil man würde ja erstmal so denken, so was Cooles wie Feuer, Blitze, erstmal so Naturgewalten oder irgendwie was anderes Spektakuläres. Und dann, ich meine, das hatte Florian mir halt irgendwie erzählt, dass es, glaube ich, dass er am Anfang erstmal gucken wollte, was er irgendwie aus Gum-Gum-Frucht oder so halt irgendwie machen kann. Weil das halt so eine ganz verrückte Fähigkeit halt ist, was ja auch so jeder Leser halt irgendwie denkt. Und aber bisher ist es halt immer so, dass wenn er neue Fähigkeiten oder neue Kampftechniken mit seiner Gum-Gum-Frucht halt entwickelt, ist es alles schon irgendwie logisch in dieser One-Piece-Logik.
Ja, das ist auch was nicht so komplett offensichtlich ist, so eine Fähigkeit. Und ich finde Gum-Gum, also dieses Gummiartige, ist einfach so eine richtig ikonische Fähigkeit und die so viele Möglichkeiten bietet. Deswegen finde ich das schon richtig cool, wofür sich Oda da entschieden hat.
Was mir noch aufgefallen ist, Ruffy hat doch eine ganz krasse Regenerationsfähigkeit, weil ihm wurde, glaube ich, schon ganz am Anfang, wurde ihm ein Zahn rausgeschlagen und nicht wie drei Panel später war der Zahn schon wieder da. Also das ist tatsächlich, das kommt irgendwann nochmal vor, dass irgendwie ein Zahn verliert und der wächst dann einfach nach. Das ist ein bisschen beachtlicher.
Ja, interessant. Kann man aber irgendwie nicht so richtig auf Gummi zurückführen dann, ne? Vielleicht, weiß ich nicht. Muss ich mal beobachten. Werde ich drauf achten, auf jeden Fall. Okay, that was it mit Folge 1 von unserem Buddy Read. Denkt unbedingt dran, wenn ihr Lust habt, ihr könnt jetzt schon alle 12 Folgen auf Patreon weiterhören. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Yes, und dann freuen wir uns, wenn wir auf Patreon uns dann sehen oder uns schon in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dahin, tschö.
Ciao.